Ihr habt es gerade miterlebt. Wir haben heute Morgen drei Frauen in Leitungspositionen im Kinderdienst eingesetzt. Und damit ist uns wichtig, auch als Älteste, dass wir deutlich machen, auch offiziell, wir stehen hinter eurem Dienst. Und wir freuen uns, dass ihr Leitungsverantwortung übernommen habt und wollen als Gemeinde auch weiterhin dafür beten, dass Gott euch Weisheit in eurem Dienst schenkt. Und neben dem Kinderdienst gibt es ja auch noch manche andere Dienste in der Gemeinde, die mit Leitungsverantwortung zu tun haben. Und wir als Leitungskreis sind sehr dankbar dafür, dass es viele in der Gemeinde gibt, die hier auch Verantwortung nehmen. So wie der Horst es gelesen hat, Gott legt uns eine Last auf. Fand es spannend, das doch auch mal als Verantwortungslast zu sehen, weil es natürlich ziemlich mehr Einsatz bedeutet und manchmal auch manches Denken, womit man beschäftigt ist. Aber der Vers geht ja weiter, Gott hilft uns auch. Wenn ihr Leitungsverantwortung habt, dann bedeutet das, ihr habt ein bestimmtes Ziel vor Augen und ihr möchtet eure Gruppe zu diesem Ziel führen. Die Frage ist aber, wie führe ich geistlich? Wie mache ich das? Oder wie führe ich mit anderen zusammen eine Gruppe geistlich? Auch das ist natürlich eine Frage. Gibt es da Grundprinzipien, die ich beachten sollte? Also um die zu wissen, ich mache es mir ganz leicht, solltet ihr das TFM-Leiterschaft besuchen. Also da werden sie euch erzählen, welche Grundprinzipien es gibt. Das gebe ich hier mal als heißen Tipp weiter. Also da lernst du ganz, ganz viel Wichtiges über geistliche Leitung. Aber es wird auch in dieser Predigt heute Morgen um geistliche Leitung gehen. Aber diese Predigt kann natürlich nur einen kleinen Ausschnitt daraus geben. Sie ist kein Handbuch für geistliche Leitung und auch der Text, mit dem wir uns beschäftigen werden. Denn in der Bibel ist es ja immer so, dass Texte in eine bestimmte Situation hineingeschrieben sind. Und diese Situation muss ich auch berücksichtigen. Und an diese Situation, so jedenfalls mein Anspruch, möchte ich mich auch halten und darüber nicht hinausgehen. Also im TFM-Leiterschaft lernst du, wie man es richtig macht. In Korinth bekommen wir dagegen mit welcher falschen Haltung die Korinther Leitung gelebt haben. So kann man auch lernen. Man kann auch aus den Fehlern der anderen lernen und das werden wir heute machen. Paulus benutzt das ganze Viertelkapitel des Korintherbriefes, um den Korinthern Grundprinzipien geistlicher Leitung zu zeigen. Und ich finde es spannend, dass er sich nicht im Methodischen verliert. So nach dem Motto, als Leiter musst du klar kommunizieren, du musst Fehler zeitnah ansprechen, ja, die mit Leitung zu tun haben, die lächeln jetzt. Alles gut, ja, also ist eine gewisse Methodik. Aber Paulus geht es um viel mehr heute Morgen. Ihm geht es um eine innere Haltung zur Leitung. Die ist Paulus besonders wichtig und deswegen hören wir ihm zunächst mal zu. Ich habe es heute mal etwas innovativer gemacht. Ich habe gedacht, es gibt ja so viele Leute, die hier sitzen, da dürfen doch mal einige auch den Text lesen. Dann hört ihr auch zwischendurch mal eine andere Stimme. Also die ersten 6 Verse des Korintherbriefes, die hören wir jetzt. Noch nicht, aber gleich. Hallo, wie sieht's da aus in der Technik? Jetzt erwarten.
Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird.
Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht.
Denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr.
So verurteilt nichts von der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott.
War es der 6. Vers? Ja, sorry, jetzt war ich nicht so schnell, weil bei mir 6 stand, da sind die 5 Verse. Genau, super. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Satz, leiten heißt dienen, nicht herrschen. Leiten heißt dienen, nicht herrschen. Im Grunde genommen kann man mit diesem Satz das gesamte Kapitel zusammenfassen. Paulus beginnt hier ja schon mit dem Satz, man soll uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes halten. Und damit hat er im Grunde genommen schon das Wesentliche gesagt. Wer andere leitet, soll das in der Kinderstunde oder welchen Bereich du auch immer machst, wer andere leitet, soll das als einen Dienst für Christus verstehen und nicht als eine Spielwiese für eigenmächtige Ideen oder gar als die Möglichkeit, über andere zu herrschen. Da wird Paulus in einem anderen Kapitel nochmal deutlich drauf eingehen. Ich möchte euch das mal visualisieren. Das heißt also, Leitung, so wie die Bibel es sagt, ist zunächst mal dienen. Das haben wir vom Herrn Jesus, der sagt, ja, ja, ich bin der Leiter. Ihr sagt, Herr, natürlich, so ist es. Und trotzdem nimmt er die Schüssel und wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist das Prinzip, das Paulus genau hier auch zeigt. Er sagt, es heißt, eine Schüssel zu nehmen und es heißt, dem anderen zu dienen. Und er wird auch deutlich machen, dass es etwas nicht heißt, das T-Shirt eines schwäbischen Textilherstellers zu tragen und dann zu sagen, das ist eben auch mein Motto, dass ich hier der Boss bin. Das heißt es nicht. Und Paulus wird in diesen verschiedenen Texten, die er hat, auf die einzelnen Sachen auch eingehen. Und er wird deutlich machen, was er unter Leitung versteht. Und ich finde es spannend, dass dieses ganze Kapitel, das sein großes Thema ist. Also, dass er hier einfach einen Gegensatz aufbaut. Auch wenn ich leite, bin ich gemäß der Schüssel ein Diener, ich bin Verwalter, ich bin nicht Besitzer. Ich verwalte nur etwas. Das macht deutlich, es ist nicht meins. Ich kann darüber nicht verfügen, wie ich denke. Die Kinder, die ihr in den Kinderstundengruppen habt, die Kinder, die euch als Lehrer vielleicht anvertraut sind, oder die Menschen, die euch an anderen Punkten in der Gemeinde anvertraut sind, das sind Menschen, wenn es Gemeinde betrifft, die der Herr Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Sie gehören ihm. Sie gehören nicht mir als Leiter. Und wie ich mit den Menschen umgehe, die Gott mir anvertraut hat, das verantworte ich vor Gott. Das verantworte ich nicht nur vor mir selber. Und ob ich eine Kindergruppe leite oder irgendwo anders unterwegs bin und Menschen leite, es ist immer ein Auftrag, den Gott mir anvertraut hat, der zeitlich begrenzt ist. Ja, ich werde irgendwann die Leitung aus der Hand geben und spätestens dann, wenn ich sterbe. Und ich werde für diese Leitung Gott Rechenschaft geben. Das ist, was Paulus hier am Anfang versucht, ganz stark in den Mittelpunkt zu stellen. Der Dienst, eine Kinderstundengruppe zu leiten, eine andere Gruppe zu leiten, eine Gemeinde zu leiten, ist nicht mehr wert als der praktische Einsatz in der Gemeinde, zum Beispiel für irgendwelche Bauprojekte, den Rasen zu mähen, die Räume zu putzen, das Gemeindehaus zu putzen, zu lüften. Übrigens klappt ja gut, super, finde ich klasse. Das ist alles gleichwertig. Für Gott gibt es keine höheren Dienste und minderen Dienste. Aber Leitung hat eine höhere Verantwortung. Du kannst durch einen praktischen Dienst eine Leitung kaputt machen, wenn es eine Wasserleitung ist, richtig blöd. Aber du kannst durch Dienste, Leitungsdienste in der Gemeinde Menschen verletzen oder auch vernachlässigen. Also wo du sie eigentlich fördern solltest und das ist dir eigentlich egal, da kümmerst du dich gar nicht drum, sondern du verwaltest einfach nur. Und deshalb ist es wichtig, dass ich als Leiter die Perspektive habe, die Paulus in diesen ersten 5 Versen zeigt. Ihr habt gemerkt, Paulus redet von einem menschlichen Gerichtstag. Er redet davon, dass beurteilt wird. Es scheint hier auch um Schuld zu gehen. Und das spürst du schon, es gab hier im Hintergrund einige heftige Kritik an seiner Leitung. Wenn du leitest, wirst du das immer wieder erleben, dass nicht alle da mit ihrer Fanfahne stehen und sagen, das finden wir super, wie du das machst, ja. Das fängt schon in der Kindergruppe an, ja, dass die Kinder sagen, nö, finden wir nicht so cool. Das ist einfach so. Paulus sagt in diesem Text hier, ich habe mir nichts vorzuwerfen, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Ganz wichtiger Satz. Weil ich als Leiter auch sagen kann, ich habe mir nichts vorzuwerfen, Punkt. Macht Paulus nicht. Er sagt, darin bin ich nicht gerechtfertigt. Er war also offen für Kritik und er sah in der Kritik die Möglichkeit, Dinge besser zu machen. Er wusste, mein Eindruck kann mich täuschen. Ist gut, wenn ich das weiß. Dann denke ich, ich leite gut. Ey, ich leite diese Gruppe gut. Das Problem ist nur, ich bin der Einzige in der Gruppe, der das denkt. Die anderen denken, oh nein. Aber das Problem ist, sie sagen es mir auch nicht. Und deswegen ist es gut, dass ich als Leiter da auch aktiv werde und mal ehrlich nachfrage, wie erlebt ihr denn meine Leitung? Was würdet ihr euch denn anders wünschen? Sofern natürlich eine Gruppe eine qualifizierte Antwort geben kann. Also bei den Fünkchen ist es noch ein bisschen schwierig. Wenn mich jemand kritisiert, heißt es nicht, ich muss es jetzt ganz genauso machen, wie der andere das sagt. Aber es ist doch eine Anregung, dass es sich auf jeden Fall mal lohnt, über diese Anregung nachzudenken. Und wenn du als Leiter in so einem Maschinengewehrfeuer der Kritik stehst, wie Paulus das hier offensichtlich erlebt hat, dann ist es gut, sich an Vers 4 zu erinnern. Er sagt, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Und dieser Herr kennt auch die Absicht meines Herzens. Also ich finde dieses Kriterium in Vers 5 sehr wichtig. Wenn ich für Jesus stehe, wird es um die Frage gehen, mit welcher Absicht habe ich das getan, was ich getan habe? Habe ich es getan, um über andere zu herrschen und mich groß zu machen? Oder habe ich es getan, um anderen zu dienen und ihnen damit Jesus groß zu machen? Dieser Vers lehrt mich, es geht Gott viel mehr um das Warum als um das Was. Das ist gar nicht so das Entscheidende, sondern was ist meine Motivation? Denn leiten, wie Gott es will, erinnert euch an das Thema, heißt dienen, nicht herrschen. Und ganz spannend, diese Leitung wird Gott loben. Das betont Paulus nochmal in Vers 5. Denn wenn ich leite, um mich groß zu machen, dann werden Menschen mich vielleicht loben. Manche werden auch über mich stöhnen und denken, da kommt er wieder mit seiner Boss-Mentalität. Aber Gott wird mich nicht loben. Und ich glaube, das ist ein sehr ernster Gedanke, den er hier bringt. So, nächste Folie, Vers 6 bis 8. Wer liest weiter?
Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen.
Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen?
Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten.
Vielen Dank. Also Paulus spricht hier ab Vers 6, was bei den Korinthern falsch läuft. Sie wollen im Mittelpunkt stehen. Sie sind damit beschäftigt, den anderen zu zeigen, wie tolle Hechte sie sind. Meint, das kennen wir vielleicht? Sie blähen sich auf. Ja? Einer gegen den anderen. Das heißt, ihre Leitung ist nicht Dienst, sondern ihre Leitung ist Herrschaft über den anderen. Ich habe das mal deutlich zu machen. Paulus sagt ihnen im Grunde genommen, das seid ihr. Ja, gehört zu dem T-Shirt. Ihr seid wie so ein aufgeblähter Luftballon, dem es ganz wichtig ist, sich irgendwie darzustellen. So war das bei den Korinthern und er wird es sogar im nächsten Kapitel eben noch einmal aufgreifen. So ein Ballon gibt mir eine gute Stimmung, aber er nützt mir nicht, um wirklich persönlich weiterzukommen. Timothy Keller hat ein gutes Büchlein zu diesem Aufgeblasensein geschrieben. Also da geht es nur um dieses Aufgeblasensein. Es heißt, vom Glück selbstlos zu sein. Also er macht einfach deutlich, hey, das ist unser Problem, eben nicht aufgeblasen zu sein. Und wenn ich aufgeblasen bin, dann wird etwas passieren. Die Leitung, die ich habe, ist dann nicht mehr Dienst, sondern sie wird zu meiner Identität. Also das heißt, ich beginne mich darüber zu definieren. Ich bin hier der Leiter. Wenn das meine Einstellung ist, dann bin ich kein Diener mehr. Und dann stehe ich in der Gefahr, Herrscher zu werden. Darum ging es in Korinth. Also um diese Haltung, alles hört auf mein Kommando, ich bin hier der Boss. Das liest man so zwischen den Zeilen. Vers 8, da sagt Paulus, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Ach, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret. Das war das Thema, Herrschaft. Das wollten sie sein, Herren. Und deshalb sagt Paulus in Vers 7, was hast du eigentlich, das du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, was rühmst du dich dessen? Wenn ich einen Leitungsdienst in der Gemeinde habe, wo immer auch, ist es ein Platz, an den Gott mich gestellt hat, um ihm dort zu dienen. Und Gott gibt mir die Kraft und er schenkt mir auch die Weisheit, geistliche Leitung zu leben. Und deshalb kann ich mir doch nicht auf die Schulter klopfen und denken, was bin ich doch für ein toller Leiter. Gut, dass die Gemeinde mich hat, ohne mich wird sie ja gar nicht zurechtkommen. Solche Gedanken sind gefährlich. Wir begegnen in der Bibel immer wieder Leuten, die diese Gedanken hatten. Zum Beispiel einem Nebukadnezar, der hat es auch mal gedacht. Alles, was ich hier sehe, das habe ich geschafft. Und das kann ich auf mein Lebenskonto verbuchen. Gott musste einen Nebukadnezar sehr demütigen, damit der Weltherrscher begreift. Auch ich bin nur ein kleiner Mensch. Das darf ich nie vergessen. Wenn Gott mir in der Leitung Gelingen schenkt, auch ich bin nur ein kleiner Mensch. Und das, was Gott getan hat, das hat er in seiner Gnade getan. Darüber darf ich mich freuen. Aber darauf kann ich doch nicht stolz sein, als ob ich das getan hätte. Und ich glaube, darin unterscheidet sich auch Leitung in einer Gemeinde von der Leitung in vielen Firmen und Institutionen. Da wird Leitung eben nicht als Dienst verstanden, sondern als Möglichkeit, die eigene Ideologie durchzudrücken oder sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Der Herr Jesus geht davon aus, dass das so ist in unserer Welt. In Markus 10 sagt er, die Regenten beherrschen die Nationen und die Großen üben Gewalt. Das diskutiert er gar nicht. So ist das. Das setzt er als gegeben voraus, aber dann ermahnt er mich auch und sagt, das soll nicht so sein unter euch. Wer groß sein will, der sei euer Diener. Also auch hier, leiten heißt dienen, nicht herrschen. Wobei es ja nicht nur die eine Art von Leitern gibt. Also es ist nicht so, ein Leiter ist immer dynamisch, du merkst immer, dass er da ist, er sagt immer, wo es lang geht und er hat ein klares Ziel vor Augen und führt die anderen entsprechend. Die Bibel beschreibt viele verschiedene Leitungsdienste und damit auch Leitungsstile. Wir schauen uns mal eine zentrale Stelle an, in Abweichung von dem Korintherbrief. Wir kommen nachher gleich zurück. Die steht in Epheser 4, Vers 11. Wer liest sie uns mal vor?
Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi.
Also hier geht es um 5 Leitungsdienste. Auch ein Evangelist ist ja jemand, der andere vielleicht in der Straßenevangelisation anleitet. Da ist es nicht so stark, aber bei den anderen ist es offensichtlich. Es sind Leitungsdienste. Ihr kennt das aus der Literatur, der fünffältige Dienst. Konnte ich mir nie merken. Also wenn jemand sagt, Thomas, jetzt zähl mal die 5 Sachen auf, dann habe ich gedacht, ja, das und das weiß ich. Und dann, was kam dann? Und da hat mir letztens jemand sehr geholfen. Ich las in einem Buch, da sagte jemand, denk doch einfach mal an Apple, weil diese Buchstaben stehen, das sind 5 Buchstaben und du hast den ersten, das sind die Apostel, dann hast du den Propheten und dann hast du den Pastor, das ist einfach das lateinische Wort für Hirte und dann hast du den Lehrer und den Evangelisten, Apple. Seitdem kann ich mir merken, okay, das sind die 5 Leitungsdienste, die da beschrieben wird. Und jeder Einzelne hat die Aufgabe, die Heiligen, so steht es hier, für den Werk des Dienstes auszurüsten. Das ist seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist nicht zu herrschen, sondern andere auszurüsten. Wir würden sagen, ein Leiter fördert andere in ihrem Dienst. Und das heißt, ich kenne die Stärken und ich kenne auch die Schwächen der Leute in meinem Team und ich setze sie dort ein oder helfe ihnen, den Platz zu finden, wo Gott sie haben möchte. Also das ist der Dienst eines Leiters, die Begabung eines Christen zu kennen und ihm zu helfen, die richtige Aufgabe zu finden, in der er dem Herrn Jesus dienen kann. Das heißt es, die Heiligen für den Dienst auszurüsten. Die Schwächen muss er auch kennen, um zu sagen, da ist seine Schwäche. Überhaupt nicht. Die Schwächen muss er kennen, damit er die Person dort nicht einsetzt. Also wenn jemand zum Beispiel sehr gut mit Menschen kann, ja, und sagt, ey, ich habe Freude, mit Menschen zu arbeiten, sagst du, oh ja, wir haben noch einen Verwaltungsjob. Da sind so Zahlen und Papier und Stift geben wir dir auch noch. Oder jemand, der sagt, Kochen ist meine Leidenschaft. Und du sagst, ja, wir brauchen Leute zum Tischdecken. Ja? Natürlich, du musst manchmal Dinge tun, auch Tischdecken. Ja? Also jetzt sag nicht, im Gottesdienst wurde gesagt, ich muss keinen Tischdecken. Die musst du tun, weil sie zu tun sind. Aber ich glaube nicht, dass du auf Dauer etwas tun kannst, wo Gott dich so gar nicht begabt hat. Dann ist es so, dass er dir vielleicht Gaben dazu gibt, aber dass man guckt, was passt zu der Person. Und das ist der Auftrag eines Leiters. Auch zu erkennen, vielleicht schon in der Kinderstunde, wo kann ich das ein oder andere Kind einbinden. Diese Dienste zu haben, bedeutet auch, Grenzen anzuerkennen und mir einzugestehen, zum Beispiel, dieser Dienst ist zu schwierig für mich. Ich möchte so gerne Leuten seelsorgerlich dienen, aber ich habe letztens mit einem Leiter gesprochen, ein ausgesprochener Leiter, hat eine sehr ehrliche Mutter und die Mutter hat gesagt, bitte besuch kein Seelsorgeseminar, ist rausgeschmissenes Geld. Ja, also er wusste Bescheid, okay, das ist also nicht in erster Linie mein Auftrag. Und manchmal muss ich vielleicht auch sagen, das ist ein Dienst, den würde ich gerne tun, aber ich habe den Eindruck, das will Gott jetzt nicht von mir. Also in der Gemeinde heißt, in der Leitung zu dienen, den anderen zu fördern und auch als Leiter anzuerkennen, es gibt Leute in meinem Team, die können Dinge besser als ich. Das ist auch anders als in der Firma. Der Firma wird da immer zur Gefahr. Da kann jemand etwas besser als ich. Deswegen muss ich Wissen bunkern. Ja, also, dass die mich nicht entlassen können, das ist ja mein Plus. Ein Glück muss das in der Gemeinde nicht so sein. Lass dich überholen. Du musst nicht auf der Mittelspur fahren, dass dich keiner überholen kann. sondern lass dich überholen und setz die Leute da ein, wo sie gewisse Dinge können. Ich habe letztens einen interessanten Gedanken gelesen, fand ich gut. Da hat jemand gefragt, also, wenn es Teams gibt und diese Teams, die stellen vor, was ihnen wichtig geworden ist, wer stellt das vor? Es gibt Teams, da stellt es immer der Teamleiter vor. Das Team arbeitet diesem Teamleiter zu und der Teamleiter sagt, wir als Team haben beschlossen. Du siehst immer nur ihn. Es gibt andere Teams, da siehst du den Teamleiter gar nicht. Da siehst du den Mann oder die Frau aus dem Team, die das ausgearbeitet hat und die steht vorne. Und du sagst, und wo ist der Leiter? Der sitzt auf der letzten Bank. Und der freut sich. Hey, super, da habe ich jemanden befähigen können und der macht es jetzt. Ich glaube, dass dieser Leiter viel besser verstanden hat, dass Leitung Dienst bedeutet. Wir denken nochmal an die Leiter mit dem Akronym Apple. Die Leitungsstile, habe ich gesagt, sind sehr verschieden. Dieser Apostel am Anfang, dieser übergemeindliche Apostel im übertragenen Sinne, gemeindegründend unterwegs und gemeindeberatend und was immer man heute darunter versteht, das ist der Dynamiker. Das ist der Visionär. Der hat neue Ziele. Hey, der kann Leute wirklich motivieren. Und dann hast du einen Pastor und einen Hirten, der sollte jemanden sein, der einen seelsorgerlichen Blick für Menschen hat und der das geistliche Miteinander in der Gemeinde stärkt. Und dann hast du den Lehrer, der achtet darauf, dass die Gemeinde allgemeinverständlich Orientierung aus dem Wort Gottes bekommt. Manchmal hat er aber gar nicht so die einzelnen Leute im Blick. Ich fand es hilfreich, mir anhand des Buches von Michael Herbst, Geistlich leiten, mir über diese Leitungsstile Gedanken zu machen. Aposteltypen stehen in der Gefahr, ihr eigenes Ding zu machen und eine Gemeinde zu Zielen bewegen zu wollen. Da ist die Gemeinde überhaupt noch gar nicht bereit, auf diese Ziele zuzugehen. Deswegen ist so ein Aposteltyp auch jemand, der immer ganz viel schiebt. Ja? Also das muss doch laufen. Wenn du geistlich bist, dann machst du das so. Aposteltypen können eine Gemeinde sehr stressen. Unter Aposteltypen kommt eine Gemeinde nie zur Ruhe. Es gibt ständig ein neues Projekt, bis man erschöpft ist. Gestresste Leiter verbreiten Stress. Aber wenn eine Gemeinde eine Aufbruchsstimmung hat, da wird eine neue Gemeinde gegründet, dann sucht ihr Aposteltypen. Das ist ganz wichtig. Ihr Leitungsstil in diesem Moment ist entscheidend und kann die Gruppe voranbringen. Dem Hirtenpastor, dem geht es um Beziehung, niemanden zurückzulassen. Nicht selten ein Typ, der sagt, naja, Konflikte, die schieben wir mal vor mir her, ja, die stören die Harmonie. Das Problem unter so einem Hirten ist, er wartet immer auf die Letzten. Und die sind in der Regel noch nicht fertig. Das heißt, eine Gemeinde kommt eigentlich nie richtig in die Pantoffeln. Und dann gibt es den Lehrertypen, denen geht es nicht nur um Gemeinschaft. Ich meine, ist ja gut. Der fragt nicht nur, ja, da ist Gemeinschaft, super. Wovon war die Gemeinschaft inhaltlich geprägt? Das ist seine Frage. Und wo finde ich das in der Schrift? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber er kann theologische Wahrheiten so herzlos rüberbringen, dass du weißt, eigentlich hat er recht. Aber manchmal merkst du das, ich will dem innerlich nicht zustimmen. Ja, also wo du merkst, da koche ich so ein bisschen. Leitung ist Dienst. Deswegen ist so wichtig, dass es diese unterschiedlichen Leitungstypen gibt. Also ich habe schon gesagt, beim Aufbruch brauchst du so einen Aposteltypen. Bei Erschöpfung einer Gemeinde hast du hoffentlich einen Hirtentypen und bei Orientierungslosigkeit einen Lehrertypen. Die werden unterschiedliche Schwerpunkte setzen, die haben unterschiedliche Führungsstile, aber es ist so wichtig, dass sie in einem Team zusammenstehen. Und deshalb bin ich dankbar für unseren Leitungskreis. In dem Kreis sitzen ganz verschiedene Leitungstypen mit unterschiedlichster Art zu leiten, wirklich komplett unterschiedlich. Aber es ist so wichtig, dass man sich ergänzt und dass man nicht meint, ich muss jetzt den anderen kopieren. Und damit kommen wir zu einem weiteren Abschnitt ab Vers 9 bis Vers 16. Wer liest da mal weiter?
Denn mir scheint, dass Gott uns die Apostel als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen.
Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christo. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet.
Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir.
Gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder.
Wenn er 10.000 Erzieher in Christus hätte, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium.
Ein Satz kommt noch.
Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer.
Vielen Dank. Also hier merkt man ab Vers 9, worum es den Korinthern ging. Sie wollten in der Gesellschaft ganz vorne sein. Das geht jetzt mal ein bisschen weg von Leitung. Das zeigt auch nochmal das Herz hier. Sie wollten die Ersten sein. Spannend, sie wollten die Ersten sein. Und Paulus sagt, und wir sind die Letzten. Sie wollten als kluge Köpfe wahrgenommen werden. Und Paulus sagt, im Grunde genommen übertragen, wir werden von den Medien und der Öffentlichkeit als dumme Köpfe wahrgenommen. Sie wollten stark sein. Paulus sagt, wir sind verachtet. Und dann beschreibt er sein entbehrungsreiches Leben, weil er Jesus nachfolgt. Er redet hier von Hunger, von Schmähungen, von Verfolgungen. Gemeinde Jesu sitzt nicht auf den Regierungsbänken dieser Welt. Als Christen ist diese Welt nicht mein Zuhause und deshalb sollte ich es auch nicht zu meiner Heimat machen. Paulus sagt, meine Heimat ist im Himmel. Wir dürfen dankbar sein für die gesellschaftlichen Privilegien, die wir haben. Aber wir merken ja auch, der gesellschaftliche Wind dreht sich. Charles Taylor hat in seinem Buch Ein säkulares Zeitalter es sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir sind von einer Gesellschaft, die man sich ohne Glaube nicht vorstellen konnte, zu einer Gesellschaft geworden, in der der Glaube keine Rolle mehr spielt. Und er zeigt dann in seinem Buch, was waren die entscheidenden Punkte, dass das so geworden ist. Aber ich muss euch sagen, ich finde es nicht nur schlecht, dass Glaube in unserer Gesellschaft immer weniger Akzeptanz findet. Vielleicht wird dadurch deutlich, dass wir nie eine christliche Nation im Sinne von wiedergeborenen Christen waren. Und es fordert uns als Christen heraus, neu zu denken, warum glaube ich denn das, was ich glaube? Warum vertrete ich zum Beispiel die sexualethischen Normen der Bibel? Ist das nicht überholt? Gibt es wirklich nur zwei Geschlechter oder gibt es da nicht doch mehr? Warum ist das Selbstbestimmungsgesetz vielleicht nicht hilfreich, wo ich jährlich mein Geschlecht auf dem Papier ändern lassen kann? Jemand sagte mir letztens, jährlich kannst du dein Geschlecht auf dem Papier ändern. Das darfst du entscheiden. Aber welchen Heizungsofen du im Keller haben willst, das darfst du nicht entscheiden. Das sind also Fragen, zu denen brauche ich, zu diesen ethischen Fragen, biblische Antworten. Ich finde es gut, wenn wir uns als Christen gesellschaftlich engagieren. Aber Paulus macht in diesem Abschnitt sehr deutlich, wir werden in der Welt Fremde bleiben. Lies mal das Buch Daniel. Die hatten hohe Positionen. Aber als es dann Konflikte gab, hieß es, naja, die Hebräer da, also die da irgendwo herkamen. Das waren sie auch geblieben. Wir werden in der Welt Fremde bleiben und daran will ich mich immer wieder erinnern. Wir haben im Moment noch eine gewisse Anerkennung als Christen und auch als Gemeinde, aber das kann sich ganz schnell ändern, liebe Leute. Darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Es gibt ja in Landau eine Gemeinde, die wir kennen. Die haben jetzt eine öffentliche Anklage eines Transmenschen. Und man muss schon sagen, dass sie eine wirkliche Rufschädigung in dieser Stadt erlebt haben. Und der Bürgermeister sagt, ja, ich glaube den Anschuldigungen dieses Menschen, obwohl es überhaupt keine Beweise gibt. Und er hat dann als Stadtoberhaupt die Gemeinde gleich mal ausgeschlossen von ein paar Aktionen, die sie jahrelang im Grunde genommen schon machen und wo sie Teil davon gewesen sind. Die Gemeinde hatte auch ihre Räume der Universität zur Verfügung gestellt. Als Hörsaal, war eine super Kooperation, ging dann vorher schon auch nicht, weil einige Studenten da richtig auf den Topf geschlagen haben, gesagt haben, diese Gemeinde ist homophob. Warum? Weil sie sagt, für Gott ist uneheliches Zusammenleben, Homosexualität, Betrügen beim Steuerbescheid, Lügen, um sich selbst zu schützen, Sünde. Das geht dann nicht. Ich weiß, Gott sucht Sünder. Und das sollten wir auf jeden Fall immer wieder betonen, dass er uns retten will. Aber er hat seinen Maßstab über die Jahrtausende nicht geändert. Und wir als Gemeinde tun gut daran, daran festzuhalten. Und zu sagen, das sagt Gottes Wort. Aber wir nehmen wahr, dass die Luft dünner wird und die gesellschaftliche Ablehnung größer werden wird. Und trotzdem ist das unser Auftrag. Das sollte mich aber nicht zu einem Rebell machen, gibt es auch so, ich rebelliere gegen alles, was da kommt, sondern eher traurig, dass Menschen dieses großartige Leben in Jesus ablehnen. Im Grunde genommen mahnt Paulus uns ab Vers 9, unseren Platz am Rand der Gesellschaft zumindest schon mal gedanklich einzunehmen, damit wir vorbereitet sind, wenn es dann Wirklichkeit wird. In vielen Teilen der Welt werden Christen nicht nur abgelehnt, sondern sie werden verfolgt, weil sie zu Christus gehören. Und es ist gut, dass ich mir zum Beispiel Berichte wie bei Open Doors einfach mal anschaue und dass ich sehe, okay, das passiert meinen Geschwistern dort. Dann bin ich schon mal dafür sensibilisiert, das kann auch mir passieren. Das geht dann über einen ideologischen Widerspruch ganz klar hinaus. Paulus sagt, folge Jesus nach. Und er sagte hier am Schluss, sei mein Nachahmer, das hat er ganz deutlich im Blick. Ahmt mich nach in diesem entbehrungsreichen Dienst, den ich lebe, weil ich Jesus nachfolge. Das heißt nicht, dass ich mein Leben nicht genießen darf. Das heißt nicht, dass ich nicht auch in Urlaub fahren kann. Aber wenn andere Zeiten kommen, will ich darauf vorbereitet sein. Und jetzt lese ich die letzten Verse nochmal und dann kommen wir zum Schluss. Deswegen sagt Paulus, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und ich werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Also Paulus spricht hier ab Vers 17 nochmal hier vorne unseren Freund, den Ballonchristen, an. Er sagt, großes Gerede, bist ganz beeindruckt, aber wenn du genau hinhörst, nur warme Luft. Sie reden schlaue Worte, auch böse und verachtende Worte gegen Paulus hier, nach dem Motto, ja, der kommt sowieso nicht zu uns, du, der hat Schiss. Also wenn der uns, die klugen Korinther hier sieht, oder kriegt er ja glatt einen Selbstwert oder einen Minderwertigkeitskomplex, ja, ein Selbstwertproblem. Paulus sagt, wisst ihr was, es kommt nicht aufs Reden an. Der Gemeinde Jesu wird manchmal viel geredet, es kommt aber darauf an, was du tust. Und ich gehe nochmal an den Anfang des Textes, aus welcher Motivation heraus du das tust. Vielleicht ist es mal hilfreich, einfach aufzuschreiben, in diesem Bereich meines Lebens brauche ich Veränderung. Da brauche ich echt Veränderung. Und das sind die drei Schritte, die will ich jetzt gehen. Da wird es eben konkret. Oder du schreibst dir auf, Mann, ich bin nicht gerade der Freundlichste auf Gottes Erdboden, deshalb will ich zwei Leuten am Tag freundlich begegnen, um Gottes Freundlichkeit in mein Umfeld zu bringen. Nicht um mich groß zu machen, sondern um seine Freundlichkeit in mein Umfeld zu bringen. Oder ich spreche mal mit den Leuten aus meinem Team und überlege gemeinsam und bete dafür, wie können wir denn einander fördern? Oder du fragst dich, ja, wie wird Jesus mir wichtiger und wie kann ich dem anderen Jesus wichtiger machen? Das sind alles gute Gedanken. Nützen mir gar nichts, wenn ich keine konkreten Schritte gehe. Und wenn ich mir das aber aufschreibe und wenn ich auch in der Woche immer wieder mal schaue, wo bin ich hier unterwegs, dann hat das zur Folge, dass ich kleine Schritte auf diesem Weg vorwärts gehe. Es ist ja nicht meine Kraft, aus der ich es tun muss, sondern es ist Gottes Kraft, mit der ich dieses neue Leben im Alltag leben darf, dass der Jesus durch seinen Geist wirkt. Und so wird Gottes Herrschaft in meinem Leben sichtbar. Gottes Herrschaft ist nur ein anderer Begriff für, was ihr hier lest, unter Gottes Reich. Und dieses Reich besteht eben nicht im Wort, sondern in Kraft. Und zu diesem kraftvollen Leben lädt Paulus die Korinther und auch mich ein. Und wenn ich mit Leitungsaufgaben betraut bin, dann lebe ich gerade diesen Dienst mit Gottes Kraft, indem ich nicht mich groß mache, sondern indem ich verstehe, Leitung ist Dienst und nicht Herrschaft. Und deshalb will ich den anderen fördern und meine größte Freude soll sein, wie jemand es mal gesagt hat, und das fand ich gut, wenn meine Zimmerdecke meines Lebens zum Fundament des anderen wird. Dass der andere da beginnt, wo meine Möglichkeiten aufhören. Schön, wenn ich ihm oder ihr durch meinen Leitungsdienst dazu helfen kann. Amen. Ich bete noch am Schluss. Herr Jesus, lass uns das, was Paulus hier den Korinthern schreibt, ernst nehmen. Herr, dass wir nicht geprägt sind von den Gedanken, die bei den Korinthern vorherrschend waren, sondern dass wir geprägt sind vom Dienst. Und geprägt sind von diesem Gedanken, diese Welt ist nicht unser Zuhause. Danke, dass du uns hilfst, in beiderlei Hinsicht einen alternativen Lebensstil mit deiner Kraft zu leben. Amen.